Die zahlreichen Gäste in der Gerüchteküche redeten gegen die Musik von Dee Fess an. Doris' momentane Lieblings-CD lief noch ein paar Phonen lauter als üblich. Sie war spontan für Britta eingesprungen. Zuletzt hatte sie vor mehr als 10 Jahren während ihres Modedesign-Studiums in einem Biergarten serviert.
»Noch 2 Feeds«,
rief Jo von der anderen Seite der Theke, wo er in eine Unterhaltung mit dem Vorsitzenden des Münzvereins vertieft war. »Fahr nach Haus zu deiner Frau.«
»Ich sag, Uli, wie geschäftstüchtig du dich hier gleich am ersten Abend anstellst.«
»Der ist noch froher, wenn du gehst«, lachte sie und schenkte nach. Jo nahm die beiden über die Theke gereichten Steinkrüge entgegen.
»Es war Ullis Idee, mir freies Trinken für den Rest des Jahres zu versprechen.«
»Wegen dieser verrückten Tauchgeschichte?« Jo wies mit den Augen auf seinen Nebenmann. Doris verstand. »Ich hab den Altersschnitt gemeint. Den hebst du hier mit deiner Anwesenheit um gut und gerne 10 Jahre.« Sie wurden von einer jungen Frau unterbrochen. »Kann ich noch was Kleines zu essen haben?« Doris schüttelte den Kopf. »Die Küche ist längst zu.« »Nur was Kaltes, ein Sommerloch«, blieb die Hungrige hartnäckig. Doris wies auf die Tür mit der Aufschrift »Interne Gerüchteküche«. »Höchstens noch einen Polizeibericht.« »Was ist das?« »Bulette mit Senf und Brötchen.« Jetzt war Doris auch wieder eingefallen, was Sommerloch war. Hinter Sommerloch verbarg sich nur ein mit Essig und Öl zubereiteter grüner Salat. Am meisten gewünscht wurden die 1 bis 5 Spalter. Das waren Baguettes mit verschieden dicken Belägen. Die Glasscheibe der Redaktion wirkte milchig. In der winzigen Redaktion des Käsblatts waberten dichte Rauchwolken. Uli hackte in die Tasten. Eine frisch angerauchte Zigarette hing in seinem Mundwinkel und eine noch qualmende Kippe im Aschenbecher. Rob, ebenfalls mit Kippe im Mundwinkel, saß daneben und versuchte mit filigraner Maustechnik, dunkle Partien in einem Foto aufzuhellen. Sie waren erst vor einer Stunde aus Cochem zurückgekommen, wo sie den ganzen Tag von einem Versteck im Weinberg aus die Yacht von Madame Göder den Blick gehabt hatten. So konnten sie einerseits Hems Besuch fotografieren und hatten andererseits mitgekriegt, dass auch die Polizei einen Wagen mit 2 Beamten zur Observierung abgestellt hatte. »Shit!« Rob hackte fluchend eine Tastenkombination ein. »Schon wieder abgestürzt, der braucht viel mehr Arbeitsspeicher.« Begleitet von einer kurzen Tonfolge startete der Rechner neu.
»Sag mal, wir sollten Walde Bescheid geben.«
Rob, der warten musste, bis sein Gerät wieder hochgefahren war, las den Text auf Ullis Monitor. Er bekam keine Antwort und wiederholte seinen Vorschlag.
»Hm?«
brummte Uli zurück, der ohne Pausen in die Tasten hieb.
»Ich meine, das mit dem Schlauchboot, das sollte Walde wissen«, versuchte es Rob zum 3. Mal.
»Ich hab noch nicht vergessen, wie mich diese Pressezicke behandelt hat. Die können sich das hier besorgen wie jeder andere auch«, er zeigte zum Bildschirm, wo das Seitenlayout des neuen Käsblatts nur noch wenige Lücken aufwies. »Außerdem hatten die doch selbst 2 Bullen auf Posten an der Speed 3. Ich kann doch nichts dafür, wenn die zu blöd sind, die richtigen Schlüsse zu ziehen.« Ullis Finger zuckten wieder wild über die Tasten. Rob ließ ihn in Ruhe. Die Notbeleuchtung tauchte den Gang in blassblaues Licht. Die nächste Tür war abgeschlossen. Walde benötigte weniger als 1 Minute, um das einfache Zylinderschloss zu knacken. An den Wänden standen dicht an dicht Aktenordner in Regalen. 2 Schreibtische mit Rechnern und Bürostühlen mit hohen Lehnen standen sich gegenüber. Walde schrak zusammen. Im Schein der Taschenlampe zuckte der Schatten eines Menschen über die Wand. Ein lebensgroßes Skelett stand vor einer Vitrine. Walde entspannte sich wieder. Hinter den Scheiben spiegelte sich das Licht der Taschenlampe in großen Glasbehältern, deren Inhalt er geflissentlich ignorierte. Er hatte schon den Finger am Schalter eines Rechners, als ihm das schwache Licht hinter dem Fenster unter der Decke auffiel. Er spähte in einen Innenhof. Alle Fenster waren dunkel. Von weiter oben, außerhalb seines Blickfeldes, musste das Licht herkommen. Walde zog den Bademantel aus, breitete ihn über den Bildschirm und kauerte sich darunter, wie es vor 100 Jahren die Fotografen mit den Plattenkameras praktiziert hatten. Auf diese Weise wollte er vermeiden, dass der Lichtschein des Monitors von außen zu sehen war. Der Rechner fuhr hoch. Passwort. Walde stöhnte. Er zog die Schubladen am Schreibtisch auf, suchte nach Zetteln, Verstecken, wo eventuell der Code notiert war. Nichts. Unter dem Bildschirm klebte ein gelber Zettel. Darauf stand W.SCHM1DT04. Ein vergesslicher Walter oder eine Waltraud Schmidt arbeitete wohl an diesem Schreibtisch. Er gab W.SCM1DT04 ein. Der Rechner akzeptierte es nicht. Er versuchte nacheinander alle ihm möglich erscheinenden Varianten. Der Zutritt zur Datenwelt des Krankenhauses blieb ihm verwehrt. Ohne große Hoffnung auf Erfolg versuchte er es weiter. Nach ein paar Minuten hatte er die ihm bekannten, von Kollegen verwendeten Passwörter, die Namen der letzten Päpste und Bischöfe und alle Kinder-, Katzen-, Pferde- und Hundenamen, die ihm einfielen, eingetippt. Schön, dass ihm das vermaledeite System wenigstens so viele Versuche erlaubte. Willkommen. Das Programm öffnete sich. Der Scherzkeks, der hier arbeitete, hatte vermaledeite als Passwort eingegeben. Er begann unter dem Bademantel zu schwitzen. Die Wärme des Bildschirms und seine durch die Anspannung gestiegene Körpertemperatur erzeugten ein treibhausähnliches Klima. Im Dokumentenordner befanden sich verschiedene Spiele. Der Nutzer hatte ein Faible für Jagden auf Moorhühner und Wespen. Dazwischen lagen Berichte von Obduktionen. Er hatte nichts anderes erwartet. Das Intranet des Hauses war wieder passwortgeschützt. W.SCHM1DT04 war das Sesam öffne dich. Schweißtropfen liefen Walde über die Augenbrauen. Er nahm die Brille ab und rieb die brennenden Augen. Sein Genick schmerzte von der verkrampften Haltung. Er schaltete den Bildschirm und Rechner aus und reckte sich. Ein paar Minuten genoss er die Abkühlung. Im Dunkeln zog er sein Mobiltelefon aus der Tasche und tippte Harrys Nummer in die aufleuchtende Tastatur. »Ja?« meldete sich Harry mit belegter Stimme. »Hast du was zum Schreiben?« fragte Walde. »Wo bist du?« »Irgendwo im Keller, an einem Rechner. Schreib mal zwei Passwörter auf und gib sie sofort an Grabbe weiter. Er soll versuchen, sich in den Krankenhausrechner einzuloggen und besonderes Augenmerk auf die Station F richten.« Er diktierte. »Wir haben einen Anruf bei der Madame aufgezeichnet. Morgen Mittag soll sich etwas tun«, sagte Harry, nachdem er die Notizen beendet hatte. »Was wurde genau gesprochen?« fragte Walde. »Ein Mann sagte nur einen Satz. Moment, hab ihn notiert.« Harry raschelte mit einem Blatt. »Es wird morgen Mittag erledigt. Ich brauche mehr Geld. Schlafen Sie gut.« »Soll das bedeuten, dass dann ein weiterer Transport mit Spendern ankommt?« fragte Walde. »Ist gut möglich. Wann kommst du zurück?« »Bald.« Walde legte auf.